Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist gar nicht mehr so weit weg. Mittlerweile habe ich das gleiche Nummernschild wie der Ralf, zumindest die ersten beiden Kennzeichen, GL. Man muss sich dran gewöhnen, aber ist besser als ME. Genau. Thomas Kleine, mein Name. Wir sind eine siebenköpfige Familie. Vier meiner Kinder sitzen hier vorne und meine Frau ist mit unserem Jüngsten, dem David, der jetzt gerade eins ist, wahrscheinlich oben unterwegs, genau. Und wir wohnen in Witzhelden. Das ist so ein wunderschöner 6000-Seelen-Dorf, so ein Höhendorf mit mehr Kühen als Menschen. Und es ist ja sehr schön. Beruflich selber bin ich Jurist. Ich arbeite in Köln, das als Düsseldorfer. Und das sind so manche Herausforderungen, denen man sich da stellen darf. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe ein Thema mitgenommen, ein Thema, was mich sehr intensiv bewegt hat. Wir hatten dieses Jahr, wie ihr auch oder viele von euch, eine Freizeitsaison hinter uns. In den Sommerferien, an alle Schulkinder herzlich willkommen. Ihr habt die Halbzeit schon geschafft. In 3 Wochen sind die Herbstferien. Also es gibt wieder eine Perspektive, um nach vorne zu schauen. Aber die Sommerferien, da hatten wir ein wunderbares Thema. Wir hatten das Thema Zirkuslager und waren da unterwegs mit 49 Kindern und hatten in den Morgenbibelstunden das Thema Abraham. Abraham, dieser Mann Gottes, der viele wunderbare Begegnungen mit Gott hat. Abraham, der sich aber nicht immer durch einen vorbildlichen Lebenswandel ausgezeichnet hat. Abraham, der zum Beispiel 2-mal sogar gesagt hat, diese Frau ist meine Schwester, damit er nicht einen Kopf kürzer gemacht wird. Abraham, der genauso wie du und wie ich mitten im Leben drin stand. Und Abraham, bei dem man eigentlich sagen kann, nicht so sehr das Leben Abrahams ist wunderbar, das auch, sondern der Gott, der hinter Abraham steht. Der Gott, der sich da offenbart. Und wir haben in den Abendbibelstunden dann Gottes Namen uns angeschaut. Gottes Namen, den Abraham begegnet. Und einer dieser Gottesnamen, das war direkt in der ersten Andacht von einem Mitarbeiter, ist Elyon, Gott der Höchste. Elyon, Gott der Höchste. Und mich hat dieses Thema extrem angesprochen. Extrem angesprochen deswegen, weil es so wunderbar ist, als Christ den Blick auf unseren großen Gott zu richten. Und Abraham hat so wunderbare Erfahrungen gemacht in seinem Leben und er hätte sie nicht machen können, wenn Gott sich nicht als der Allerhöchste immer wieder herausgestellt hätte. Und ich habe in dem Zusammenhang ein ganz interessantes Zitat gelesen und das geht folgendermaßen: Sieh auf andere und du bleibst allein, sieh auf dich und Verzagtheit holt dich ein, sieh auf Gott und du wirst gesegnet sein. Sieh auf Gott und du wirst gesegnet sein. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir neu eine Perspektive bekommen für unseren großen Gott. Gott, der Allerhöchste. Und wir wollen dazu Jesaja 40 lesen. Ist ein längeres Kapitel, aber das ist zu schade, um da irgendwas abzukürzen. Deswegen lesen wir das ganze Kapitel 40 am Anfang. Jesaja 40, Abvers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Jetzt könnt ihr auch so einen Blick vielleicht mal ein bisschen darauf lenken. Passt genau, der Ralf hat das irgendwie diese Woche neu aufgehangen. Der Vers, der hier steht, der ist Teil unserer heutigen Betrachtung. Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalems. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass der ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker und ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Es ist euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Soweit der Text. Ist einiges zum Lesen, aber ein wunderbares Kapitel, oder? Und wenn wir das Buch Jesaja uns anschauen oder den Hintergrund einmal betrachten, dann fallen uns mit Sicherheit viele Verse ein, die wir uns vielleicht bunt markiert haben in unserer Bibel. Verse voller Trost, Verse voller Zuspruch, Verse, die uns wichtig geworden sind in den kritischen Situationen unseres Alltags. Und wir vergessen dabei, dass Jesaja auch ein Prophet war, der eine sehr unangenehme Aufgabe hatte. Ich habe euch mal eine Übersicht mitgebracht, ist recht klein geraten, aber soll einfach mal deutlich machen, in welcher Zeit Jesaja lebte. Das ist eingegrenzt zwischen den beiden roten Balken. Und wir sehen, dass Jesaja im Südreich tätig war, als Prophet, unter anderem der König Hiskia fällt da in seine Zeit hinein. Und wenn wir das Blick auf das Nordreich wenden, dann sehen wir da zwei Pfeile, die weggehen. Zwei Pfeile, die die jüdische oder die Deportation des Volkes Israel, des Nordreiches, nach Assyrien ankündigen. Und wenn wir uns versuchen, in die Rolle der Leute im Südreich zu versetzen, dann ist das mit Sicherheit keine angenehme Zeit gewesen. Das Nachbarvolk direkt wird verschleppt in die Gefangenschaft nach Assyrien, die ziemlich grausam unterwegs waren. Und wie viele Leute werden mit Angst und Sorge erfüllt gewesen sein, als sie da gelebt haben. Und Jesaja hat eine Gerichtsbotschaft sogar zu verkündigen. Jesaja muss deutlich machen, dass auch das Südreich Juda eines Tages Flüchtlinge im eigenen Land sein werden, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden, nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern, dass da ebenfalls eine Deportation ansteht. Und das Volk Juda wird eines Tages gar keinen Einfluss mehr haben, kein König, der es regiert, keine Armee, auf die man sich verlassen kann und die vielleicht so eine gewisse Art von Sicherheit bietet. Und das Ganze deswegen, weil das Volk Juda widerspenstig ist gegen Gott. Deshalb wird dieses Volk schwer gedemütigt und gezüchtigt werden. Und das ist sehr unangenehm. Und dann beginnt Jesaja ab Kapitel 40 bis Kapitel 66, bis zum Ende des Buches, mit ganz viel Trost zu diesem Volk zu sprechen. Und von jüdischen Rabbinern wird dieser Teil aus Jesaja 40 bis 66, als das Buch des Trostes bezeichnet. Als das Buch des Trostes, und das passt ja recht gut, weil direkt die beiden ersten Wörter hier in unserem Kapitel sind tröstet. Tröstet mein Volk. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du davon liest, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, dass Gott derjenige ist, der die Zahl der Sterne nicht nur kennt, sondern sie alle mit Namen ruft und ihnen ihre Bahn bestimmt, dass die ganzen Wasser der Erde nur in Gottes hohle Hand hineinpassen. Ich weiß nicht, wenn du das hier alles vor Augen führst, ob du dich dann fragst, ist Gott vielleicht zu groß, um mir in meinem Leben zu helfen? Ist Gott zu groß, um mir zu helfen, dann, wenn ich vielleicht vor der Herausforderung stehe, dass ich neu eingeschult worden bin, dass ich eine Umschulung hinter mir habe mit neuen Lehrern, neuen Klassenkameraden, neues Schulgebäude? Ist Gott zu groß, wenn er mich sieht? Sieht er mich, wenn ich nachts mich in meinem Bett herumwälze, weil ich nicht mehr schlafen kann? Ist Gott zu groß, wenn ich nicht weiß, wie ich eine berufliche Herausforderung lösen kann? Ist Gott zu groß, wenn es darum geht, einen Streit zu schlichten, wo ich mit dran beteiligt bin und wo ich weiß, dass ich herausgefordert bin, dem anderen die Hand zu reichen? Wie kleinkariert sind unsere Vorstellungen oft von Gott. Ich habe in dieser Woche einen Psalm mal in der englischen Bibel nachgelesen, in der King James Version. Und in diesem Psalm wird dann ausgeführt, dass oder der heißt dann, they limited the Lord. Sie begrenzen ihren Gott. Ist das nicht unser Problem, dass wir unseren Gott viel zu oft begrenzen? Ein kleines Beispiel von der Kinderfreizeit, auf der ich war. Wir haben an einem der Abende einen ziemlich krassen Notruf bekommen von einer Familie, die uns gesagt hat, bitte betet für einen 17-Jährigen, der morgen eine Operation vor sich hat, die er wahrscheinlich nicht überleben wird. Und ein anderer Mitarbeiter betete dann und sagte, Herr, es tut mir leid, aber ich traue dir dieses Wunder gerade nicht zu. Aber ich möchte trotzdem dafür beten. Am nächsten Tag haben wir die Mitteilung bekommen, dass dieser 17-Jährige die Operation überlebt hat. Und ich war so tief beschämt. Deswegen tief beschämt, weil ich es einen Abend vorher Gott nicht zugetraut hat, dass er diesem Jungen das Leben rettet. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, ach, da haben die Leute wahrscheinlich übertrieben, als sie uns das Gebetsanliegen mitgeteilt haben. Das kann doch nicht sein, oder? Geht dir das auch oft so, dass wir unseren Gott begrenzen, weil wir denken, dass unsere Not viel zu groß ist? Und das ist nicht gut. Und deswegen wollen wir uns dieses Kapitel 40 einfach vor Augen führen. Dieses Kapitel 40, wo deutlich wird, dass unser Gott nicht zu groß ist, um uns zu helfen. Wenn man das Kapitel liest, kommt ja dieses Götterbild, diese Person, die da beschrieben wird, die sich ein Maulbeerholz extra aussucht, ein Holz, das nicht wackelt. Und ich finde das mit sehr viel Humor geschrieben. Ich denke mir, Mensch, also da wird doch eigentlich der Irrsinn auch von so einem Götterbild recht gut vor Augen gestellt. Aber wie sieht das aus bei dir, wenn dein Glaube wackelt? Befinden wir uns da nicht in einer ähnlichen Situation? Fehlt uns manchmal nicht der Blick auf Gottes Größe, dass Gott der Höchste ist, der in dein und mein Leben reinsprechen möchte? Vielleicht machen wir uns lustig über dieses Götterbild und stellen dabei gar nicht fest, dass wir selber so eine kleine Rolle in dem Spiel mitspielen. Dass auch unser Glaube wackelt. Und was Jesaja deutlich machen kann, ist, dass unser Gott nicht zu groß ist, um uns zu helfen, aber dass er zu groß ist, um zu versagen. Gott ist zu groß, und zu versagen. Nichts ist zu schwierig für unseren Gott. Nichts ist zu kompliziert. Nichts ist zu unmöglich. Und das soll hier deutlich gemacht werden. Gott ist auf unsere Machtlosigkeit, auf unsere Ohnmacht nicht angewiesen. Am Ende des Kapitels lesen wir, dass wir unsere Schwachheit gegen seine Kraft eintauschen dürfen. Gott gibt Menschen Anteil an seiner Kraft. Wir wollen uns jetzt in einem kurzen Zeitraffer einen großen Teil der Verse vor Augen führen. Die Verse 12 bis 26 wollen wir uns intensiver betrachten. Aber auch die anderen Verse sind so voller Trost, dass wir sie nicht einfach übergehen wollen. Tröstet, tröstet mein Volk. So beginnt Jesaja seinen Ausruf, dieses Kapitel. Und die Frage ist, wie kann man denn bitte schön trösten? Die Voraussetzungen sind doch denkbar ungünstig. Das Brudervolk wird gerade in die Gefangenschaft geführt und uns selber erwartet die Deportation in das ferne Babylon. Jesaja, wie kannst du da von Trost sprechen? Wir werden heimatlos sein. Wir werden Flüchtlinge sein. Wir werden nichts mehr haben, auf das wir unser Leben setzen können. Warum sprichst du von Trost? Und Jesaja macht das deutlich in den ersten beiden Versen, tröstet, weil die Sünde vergeben ist. Seine Schuld ist abgetragen, das haben wir hier gelesen. Und das haben wir uns in der ersten Stunde vor Augen geführt. Was für ein gewaltiges Geschenk. Dieser Ort Golgatha, wo der Jesus stirbt, für deine und meine Schuld. Trost dürfen wir uns deswegen zusprechen als Christen, weil unsere Schuld vergeben ist. Ist uns das noch bewusst, wie groß unsere Schuld ist? Standen wir mal eines Abends oder irgendwann vor einem Abgrund und haben festgestellt, dass dieser komplette Misthaufen unser Leben ist? Mit was für Dingen kämpfst du? Oder hast du den Kampf schon aufgegeben, wenn es um Pornografie geht? Wie sieht dein Leben aus, wenn es darum geht, sich vorzunehmen, nicht mehr mit den Arbeitskollegen über andere Leute zu lästern? Ist uns bewusst, dass uns Sünde trennt von einem heiligen und gerechten Gott? Und das Wunderbare an der Bibel ist, dass sie uns einen Ausweg zeigt aus unserer Schuld. Tröstet, weil die Sünde vergeben ist. Das wird in den ersten beiden Versen deutlich gemacht. Und dann kommen die Verse 3 bis 5. Tröstet, weil sich Gott aufgemacht hat zu erretten. Und wir lesen hier eine Passage, die Händel wunderbar in seinem Oratorium, dem Messias-Oratorium, vertont hat. Das Hügelige soll gerade gemacht werden, das Unebene aufgestockt werden, damit eine ebene Fläche entsteht. Und dieses Bild, was hier benutzt wird, ist im orientalischen Leben entnommen und erinnert an einen Siegeszug, den ein Fürst unternimmt. Wenn ein Fürst damals eine erfolgreiche Schlacht geschlagen hat, dann hat er Leute vor sich hergeschickt, die ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Weg ebnen sollten. Die das Hügelige abgetragen haben, das Unebene oder das Tal, das was tief ist, aufgestockt haben, damit er dann in aller Macht und Herrlichkeit seinen Siegeszug vorfahren konnte. Und unser Herr beschreibt sich hier als dieser Fürst, der diese Straße entlang schreitet. Wir würden heute vielleicht sagen, der rote Teppich wird ausgerollt. Ja? Und der Prophet ruft hier aus, Jesaja ruft hier aus, euer Gott kommt mit starker Hand, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, so heißt es in Vers 5, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Tröstet, weil sich Gott aufgemacht hat, zu erretten. Was für eine gute Gewissheit, wenn die ganze Notlage noch bevorsteht, oder? Was für eine Perspektive für die Leute, die dann tatsächlich in der babylonischen Gefangenschaft sind und die sich auf diese Verse berufen können und sagen dürfen, unser Gott wusste schon ganz genau, was mit uns passiert. Aber unser Gott ist auch derjenige, der eines Tages als Fürst vorherziehen wird. Er hat sich aufgemacht, um uns zu erretten. Dann die Verse 6 bis 8. Ihr habt da einen schönen Reminder, wie gesagt, an der Wand stehen. Tröstet, denn Gottes Wort besteht in Ewigkeit. Gottes Wort besteht in Ewigkeit. Und im Gegensatz hierzu wird das Gras und die Blume aufgeführt, Sinnbilder für uns Menschen und für unsere Vergänglichkeit. Und die Bibel ist voll von Bildern, die unser Leben beschreiben. Unser Leben wird beschrieben mit einem Weberschiffchen, das durch den Rahmen geschossen wird. Mit einem Dampf, der kurz da ist und dann verweht. oder wie das Gras und wie die Blume, die verwelkt und dann nicht mehr da ist. Und unserer Vergänglichkeit steht Gottes Ewigkeit gegenüber. Und das finde ich sehr tröstend. Gott ist der Ewige, Gott ist der Höchste und sein Wort besteht in Ewigkeit. Dann die Verse 9 bis 11, tröstet, denn Gottes Arm ist mächtig und liebevoll. Tröstet, denn Gottes Arm ist mächtig und liebevoll. Unser Herr kommt als mächtiger Held, aber er kommt auch als Hirte, der seine Herde führt. Und das hatten wir heute Morgen in Johannes 10. Der Jesus, der gute Hirte. Er ist mächtig und barmherzig zugleich. Sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. So heißt es in Vers 10. Sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Und wenn wir einen Vers weiterlesen, ist es der gleiche Arm, der die Lämmer in seinen Arm nimmt. Ist das nicht wunderbar? Dass Gott auf der einen Seite so stark und so mächtig ist, dass er uns hier als der Allmächtige vorgestellt wird, der mit starkem Arm regiert und zu seinem Ziel kommen wird. Und dieser gleiche Arm ist es, der das Schwache hochnimmt, die Lämmer, und sich selber als der gute Hirte präsentiert. Tröstet, denn Gottes Arm ist mächtig und liebevoll. Und dann machen wir einen großen Sprung. Wir lassen die Verse 12 bis 26 erstmal aus. Zu Vers 27 bis 31. Tröstet, denn er wird nicht müde noch matt. Der Schöpfer der Enden der Erde ermüdet nicht und ermattet nicht. Was für eine gewaltige Zusage, oder? Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Gerade wenn man in so einer Freizeitsaison ist, stellt man fest, dass gegen Ende der Freizeit der Schlaf doch erheblich zu kurz gekommen ist. Und man freut sich jeden Morgen auf einen frisch gebrühten Kaffee und man stellt die Wirksamkeit dieses Getränks fest und man ist darauf angewiesen. Und das macht irgendwie gut deutlich, wie endlich wir Menschen eigentlich sind, oder? Wir können nicht 7 Tage am Stück durchrocken und meinen, dass wir 24 Stunden, 7 Tage unterwegs sein können. Aber bei unserem Gott ist das nicht so. Ein Vers, der mich sehr berührt, ist, dass der Hüter Israels nicht schläft noch schlummert. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, so sagt es sein Wort. Gott ist wach, wenn du dich nachts rumwälzt. Gott ist wach, wenn du nachts nicht einschlafen kannst, weil du so einen Berg an Sorgen vor dir herschiebst. Gott ist wach, wenn du schon in den Morgenstunden viel zu früh, lange vor dem Wecker wach bist, weil dich irgendwie ein körperliches Leiden juckt und zwickt. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und das ist auch gut so. Meine Schwiegereltern sind gerade in Australien und man muss ja immer gegenrechnen mit der Zeit. Jetzt gerade sind sie voraus, also die sind auch noch wach. Also es gibt Situationen, die Erde dreht sich, ne? Und es gibt Situationen, wo gerade ganz viele Menschen schlafen. Und das tun sie nicht deswegen, weil sie auf der faulen Haut liegen, sondern weil es bei denen Nacht ist. Und genauso bei uns, wenn wir nachts irgendwann schlafen, ist Gott immer noch wach und ist da, weil genug andere Leute auf der Erde wach sind und rumlaufen. Ich finde das interessant, ne? Wie genial das ist. Unser Gott kann gar nicht schlafen und schlummern, weil er jederzeit zu sprechen ist. Tröstet, denn er wird nicht müde noch matt. Vielmehr, er möchte uns seine Kraft zur Verfügung stellen. Und mit diesem wunderbaren Eindruck wollen wir uns jetzt konkret mit den Versen 12 bis 26 beschäftigen. Und ich lese den Vers 12 einfach nochmal vor. Das Ganze soll unter der Überschrift stehen, Trost wegen Gottes Größe. Er ist El Elyon, der Allerhöchste. Und wir lesen zuerst den Vers 12. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Die Wasservorkommen der Erde belaufen sich auf circa 1,386 Milliarden Kubikkilometer oder anders ausgerechnet auf 1386 Trillionen Liter Wasser. Ja? So viele Maßkrüge könnten wir hier gar nicht in den Raum stellen, das ist klar. Ne? Und ich habe gedacht, wie kann man das gut vor Augen führen? Wenn wir jetzt mal nur einen Teil des Wassers nehmen, also das Grundwasser sogar mal komplett außen vor lassen zum Beispiel und uns nur unsere Erde gucken, wir stehen vor einem Globus einfach mal und schauen uns das an Und da haben schlaue Menschen ausgerechnet, dass circa 71% unserer Erdoberfläche aus Wasser besteht. 71% unserer Erde besteht aus Wasser. Und unser Gott sagt, das passt bei mir, deswegen wollte ich das Glas Wasser hier stehen lassen, das passt bei mir in die hohle Hand. Und ich mache das bewusst, um uns das einfach mal vor Augen zu führen, wie groß unser Gott ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Schiffsfahrt gemacht hat. Wir waren in Sommerferien auch an der Ostsee. Und ich bin mit den Jungs dann mit so einem Ruderboot rausgepaddelt bis zur Boje. Und da kriegt man schon so ein bisschen Muffensausen, wenn man dann denkt, Mensch, irgendwie unterm Hintern merkt man doch die Wellen ganz ordentlich dagegen anpumpen. Hoffentlich reicht die Kraft, um auch wieder zurückzukommen. Und man sieht so ins Weite und die Ostsee ist ja sogar noch begrenzt. Aber wenn unser Gott versucht, seine Größe zu beschreiben, uns Menschen kleine Anhaltspunkte von dem zu geben, wie groß er ist, dann sagt er, die ganzen Wasser der Erde passen übrigens in meine hohle Hand. So groß ist unser Gott. Er hat die Himmel abgemessen mit der Spanne. Was eine Spanne ist, das lernt man heute nicht mal unbedingt in der Schule. Ihr könnt dazu einfach die Finger eurer Hand einfach mal spreizen und dann abmessen die Spitze vom kleinen Finger bis zur Spitze des Daumens. Das ist eine Spanne, circa 20,5 Zentimeter. Und unser Herr sagt, ich habe die Himmel abgemessen mit der Spanne. Und ich habe versucht zu googeln, wie groß der Himmel ist, kann man einstellen. Also ist, ich habe es recht schnell aufgehört, ist sinnlos. Ja? Ich habe trotzdem gedacht, okay, was für einen Anhaltspunkt kann man euch vielleicht mitbringen, damit ihr so ein Bild vor Augen habt. Und ein Stern, den ihr mit Sicherheit alle schon mal gesehen habt, ist der Polarstern. Kann man wunderbar ausfindig machen, wenn man einen großen Wagen, den findet eigentlich jeder, findet und dann so eine fünffache Länge abmisst. Zack, da hat man ihn, den Polarstern. Und ich habe mich gefragt, okay, der Polarstern, der ist jetzt 433,8 Lichtjahre von uns entfernt. Also nicht Menschenjahre, sondern Lichtjahre. 433,8 Lichtjahre ist dieser Polarstern von uns entfernt. Und ein Lichtjahr, das sind 9,46 Billionen Kilometer. Jetzt können wir rechnen, allein die Entfernung zum Polarstern 9,46 Billionen bis mal 433,8. Ich lasse es, ne? Es sprengt unsere Vorstellungskraft, oder? Und unser Gott sagt, der ist ja noch viel größer. Wir haben jetzt nur die Entfernung zum Polarstern gemessen. Das Universum hört er ja nicht auf. Das ist er ja nicht zu Ende. Und unser Gott sagt, ich habe die Himmel gemessen mit einer Spanne. Das ist Gott der Allerhöchste. Aber unser Gott ist nicht nur so unendlich groß, sondern er macht sich auch ganz klein. Und er kommt mit der nächsten Frage, wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Ihr seid hier viel zu gut aufgestellt. Alles ist hier picobello. Ich hatte die Hoffnung, Staubkörnchen zu finden. Aber ich habe was anderes mitgebracht. Das hier ist so ein Kilogramm, okay? Das ist so ein altes Gewicht. Wenn man das auf eine Waage stellt, das Kilo, und dann Staubkörnchen, also das findet man tatsächlich sogar hier oben drauf. Aber die Waage wird da plötzlich nicht ins Gegenteil ausschlagen, oder? So ein Staubkorn können wir, egal wie krass wir gerade drauf sind, unser Gewicht zu reduzieren, werden wir ein Staubkörnchen nicht von der Waage wegwischen, oder? Ein Staubkorn fällt nicht ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, pro Tag fallen auf unsere Erde 40 Tonnen kosmischer Staub. Also nur der kosmische Staub, 40 Tonnen. Das wird man wahrscheinlich doch feststellen, wenn es einem geballt auf den Kopf knallt. Das sind so viel wie 10 Elefanten. 10 große Elefanten, ja, pro Tag rieseln auf unsere Erde allein an kosmischen Staub herab. Da ist schon eine Menge. Aber wir können da natürlich jetzt auch ins Kleinkarierte gehen, wenn wir uns den Feinstaub angucken. Der ist ja ganz wichtig gerade. Gerade alle, die in Diesel fahren, herzlich willkommen im Club. Die Teilchen beim Feinstaub sind kleiner als 2,5 Mikrometer. Das sind 0,0025 Millimeter. Und ich finde das beeindruckend. Gott ist so groß, dass er auf der einen Seite die Wasser der Erde ausmisst mit seiner hohlen Hand, dass er die Himmel abmisst mit seiner Spanne und dass er doch so gewaltig ist, um so ein kleines Staubkörnchen ins Gewicht fallen zu lassen. Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Und dieser Gott, der so ins Kleine gehen kann, ist auch so groß, dass er sogar die Berge mit der Waage abmessen kann. Wer hat die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wir lesen weiter in Vers 13 und 14. Vers 13 und 14. Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass der ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Zwei Wege werden uns hier beschrieben. Einmal der Weg oder der Pfad des Rechts und dann der Weg der Einsicht. Und Gott fragt nach, gibt es bei euch Menschen irgendeinen, der mir vielleicht als Lehrer oder Berater zur Seite stehen könnte? Gibt es den? Es gab einmal einen Mann, der sich genau auf dieses Experiment eingelassen hat. Und er ist Hiob. Und das ist sehr faszinierend. Hiob, dieses gewaltige Vorbild, wenn es darum geht, wie man mit seinen Leiden zu Gott kommen kann. Hiob, der so viel erlebt hat. Hiob, der von uns allen mit Sicherheit als ein Glaubensheld auch beschrieben wird. Hiob hatte auch seine schwachen Momente. Und von Hiob lesen wir in Kapitel 13, Vers 3 in Hiob, dass er sagt, doch ich will zum Allmächtigen reden und vor Gott will ich mich verteidigen. Und im Kapitel 31, Vers 35 heißt es dann, ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Wahrlich, ich würde sie auf meine Schultern heben, sie mir um den Kopf winden als Kranz. Ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben, und wie ein Fürst würde ich ihm nahen. Das sind ziemlich steile Ansagen, oder? Und ich finde es wunderbar, wie Gott Hiob begegnet. Gott begegnet Hiob, indem er ihn Fragen stellt. Fragen stellt, wo Hiob kapitulieren muss, weil es keine Antwort von uns Menschen auf diese Fragen gibt. Und das lohnt sich sehr, Hiob 38 bis 42 zu lesen. Da wird Gott auch in so einer Größe vorgestellt. Und Gott stellt Fragen, wo deutlich wird, wir Menschen finden keine Antworten. Aber darauf kommt es dann auch gar nicht mehr an. Sondern viel wichtiger für uns Menschen ist es, dass wir den wissen oder den kennen, der die Antwort auf diese Fragen hat. Viel wichtiger, als auf alle Fragen dieser Welt gewappnet zu sein, ist es, den zu kennen, der die Antworten auf deine Fragen hat, die du ihm stellst. Und das ist unser Gott. Und Hiob darf das erleben und Hiob kommt dann zu der Erkenntnis im 42. Kapitel, dass er sagt, ich verwerfe mein Geschwätz. Und er war nicht dumm, der Hiob, aber ich verwerfe mein Geschwätz, sagt Hiob, und bereue in Staub und Asche. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist es uns möglich, Gott auf seine Fragen, die er hier stellt, eine Antwort zu geben. Und wir müssen passen, auch bis in unsere heutige Zeit hinein. Wir kommen gleich auch noch zu den Sternen, das wird auch nochmal ganz interessant. Aber wir können Gott auf diese Fragen, die er hier uns zuwirft, keine Antworten geben. Gottes Fragen, die er hier stellt, sind nicht zur Beantwortung, glaube ich, gedacht, sondern um uns neu ins Staunen hineinzuversetzen. Gottes Fragen sind eine Einladung, über seine Größe nachzudenken und über seine Liebe. Ist uns das bewusst, dass dieser Gott, der sich hier vorstellt, der hier seine Visitenkarte abgibt, von dir und mir mit Vater angesprochen werden darf? Merken wir, welche Kraft dahinter steckt? Dieser große, unendliche, unausforschliche, allerhöchste Gott sieht dich und mich. Er sieht uns in unserem Elend, er sieht uns in unserer Schuld. Und deswegen schickt er seinen eigenen Sohn hier auf diese Erde, Jesus Christus. Können wir das noch nachvollziehen? Dieser Gott, der uns nicht nötig hat, hat einen wunderbaren Plan, indem er seinen eigenen Sohn hier auf diese Erde schickt, als Baby geboren, der hier über diese Erde geht, ohne irgendeine Sünde, war ein Mann wie du und ich,
und kein einziger Fehler ist von ihm bekannt. Als die Leute fragen, wer bist du, da sagt er, das, was ich zu euch rede. Bei ihm ist das, wie er sich vorstellt, in seinen Worten und seiner Tat absolut in Harmonie und Einklang. Er gibt nicht vor, was anderes zu sein, sondern er ist, der er ist. Und dieser Mensch geht hier über diese Erde und gleichzeitig ist er Gottes Sohn, Gott selber. Und dann kommt der Moment, wo Judas ihn verrät mit einem Kuss und wo er sich gefangen nehmen lässt von einer Kohorte 600 römischen Soldaten. Das ist eigentlich ein absoluter Witz. Diese riesige Menge an Soldaten kommt, um einen Mann zu fangen. Und er sagt, wen sucht ihr? Und diese Menge sagen Jesus und er sagt, ich bin's. Und plötzlich fallen 600 Leute einfach mal um. Und er stellt hier nochmal die Frage, wen sucht ihr? Jesus. Und dann lässt er sich binden. Er lässt sich gefangen nehmen. Er lässt sich zu einem Richter führen, der den Begriff nicht verdient hat. Ein Richter, der sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Ein astreiner Freispruch eigentlich. Und der trotzdem spricht, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Und er überlässt ihn den Menschen und der Jesus wird ans Kreuz genagelt und stirbt. Er stirbt für deine und meine Schuld, für dein und mein Versagen, für deine und meine Unzulänglichkeiten. Für das, was wir meinen, immer noch schönreden zu können, stirbt er. Das hatten wir heute Morgen in der ersten Stunde im Gebet, diesen Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wunderbare an unserem christlichen Glauben ist, dass unser Gott lebt. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und lebt. Und er möchte, dass wir diesen allerhöchsten Gott als Vater anreden. Diesen Gott, der hier diese Fragen stellt, dürfen wir als Vater begegnen. Das ist unser Vater im Himmel. Ist uns das neu bewusst vielleicht, wie groß Gott ist und dass dieser große, allerhöchste Gott sich nicht schämt, sich von dir und mir als Vater anrufen zu lassen? Was für ein Geschenk, oder? Wir lesen weiter den Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Wisst ihr, also wenn ich so einen Tropfen hier nehme und einfach mal ganz respektlos hier bei euch auf den Boden schmettere, dann wird keiner von euch aufschreien. Ne? Ihr werdet sagen, oh, da müssen wir jetzt nicht wischen oder sowas, sondern so ein Tropfen ist, da muss man jetzt nicht groß wischen, damit er weg ist. Und unser Gott sagt, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Wenn wir irgendwo den Boden wischen und danach den Eimer sauber machen wollen, dann wischen wir ihn grob sauber, aber es kann sein, dass irgendwie an der Unterkante doch noch ein Tröpfchen hängt. Trotzdem scheuen wir uns nicht davor, den Eimer wieder ins Regal zu räumen, oder? Ich habe nach den Sommerferien, wir haben einen sehr großen Pool geschenkt bekommen. Beim Trockenmachen habe ich auch verstanden, warum. Das ist eine großartige Arbeit, einige lächeln verständnisvoll. Ich wollte nicht, dass er bei uns auf dem Dachboden verschimmelt. Ne? Das hat ja jemand Geld gekostet. Ich habe mich echt dran gemacht und versucht, den so sauber wie es geht zu trocknen. Und ich habe dazu natürlich nicht die Zeit abgepasst, als wir alle gut am Schwitzen waren, sondern als es merklich kühler wurde. Also die Sonne konnte ich nicht mehr zur Unterstützung hinzuziehen und ich habe Handtücher ohne Ende benutzt, um das so gut wie es geht trocken zu legen, das Ding. Aber wäre da irgendwo noch ein Tropfen am Ende gewesen, irgendwann hat es auch gereicht. Ich dachte, das passt jetzt. Also der Rest, das wird schon hinhauen. Fürs nächste Jahr wird es reichen. Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Das ist unser Gott. Und wie Staub auf der Waagschale. Wie Staub auf der Waagschale. Wir waren jetzt neulich bei Aldi. Und da war ein Mann, und das fand ich ganz interessant, die haben ja so eine Kasse eine Waage an der Kasse implementiert da, also eingebaut. Und da war so ein Prüfer und der hatte so einen großen silbernen Klotz. Ich habe ihn gefragt, boah, ist das ein Gewicht? Ja. Ich sage, wie viel wiegt das? 10 Kilo. Aber der Mann, der hatte kein Staubtuch dabei, um vorher nochmal alles schön zu polieren. So ein Staubkörnchen macht selbst bei Aldi die Waage nicht schwerer oder leichter. So So ein Staubkorn können wir doch vergessen, oder? Wie Staub gelten Nationen auf der Waagschale. Und dann sagt er, siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und ich habe am Anfang mir erst die Mühe gemacht zu gucken, okay, welche Insel können wir mal nehmen, um euch zu sagen, wie schwer so eine Insel ist, aber wir vergessen es einfach, okay? Ein anderes Beispiel, vielleicht kommt uns das näher. Wer von euch schon mal rudern war und dann versucht hat, das Ruderboot wieder an Land zu ziehen, weiß, wie schwierig dieses Unterfangen ist. So ein Ruderboot, was sich federleicht scheinbar auf der Wasseroberfläche hin fortbewegt, was gesteuert werden kann mit ein paar einfachen Paddelschlägen, das ist eine echte Schwerstarbeit, so ein hölzernes Ruderboot an Land zu ziehen. Das kriegt man da nicht einfach vom Wasser, von der Wasseroberfläche runter. Und unser Gott sagt, ich hebe Inseln hoch wie ein Stäubchen. Na, nicht mal wie ein Staubkorn, sondern wie ein Stäubchen. Also das ist so der Feinstaub damals in der Bibel gewesen. Ne? Wie ein Stäubchen hebe ich Inseln hoch. So groß ist unser Gott. Wir kommen zum Vers 16. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Ein Bild nach dem anderen prasselt jetzt auf den Zuhörer ein, bis uns regelrecht schwindelig wird. Die ganze Welt wird abgeschritten. Das Wasser, der Himmel, der Libanon, Erde, Berge, Hügel, Völker der Erde, das Libanongebirge ist nördlich von Israel gelegen. Und Jesaja führt hier aus, den ganzen Wald vom Libanon könnte man abholzen und alle Tiere, die da drin sind, als Brandopfer opfern, es würde nicht reichen für unseren Gott. Und ich habe mich versucht, in so einen Israeliten reinzuversetzen und ich glaube, so der ganze Stolz von diesem Mann oder wenn man sich das vorgestellt hat, ich weiß nicht, wer von euch in der Holzwirtschaft tätig ist oder sowas, aber wenn man versucht, irgendwie sowas zu beschreiben an majestätischer Pracht von Wald und Bäumen, dann führt man auch mit Sicherheit das Libanongebirge an, oder? Wo stolze Zedern zum Himmel ragen. Und Gott nimmt dieses Bild, was man vielleicht in seinem Hinterkopf hat und sagt, könnt ihr alles abholzen? Einen Riesenhaufen machen? Anzünden? Ihr könnt alle Tiere, die da drin sind, schlachten, mir zum Brandopfer. Es wird nicht reichen. Es reicht nicht. Hast du das vielleicht auch schon mal in deinem Leben festgestellt, dass das, was du tust, gar nicht ausreicht? Dass auch deine vermeintlichen guten Taten bei Gott dich nicht weiterbringen? Vielleicht bist du irgendwo ehrenamtlich aktiv, engagierst dich irgendwo, versuchst Leuten zu helfen. Das sind alles tolle Sachen. Auf jeden Fall, mach das weiter. Aber es reicht nicht, um einen heiligen und gerechten Gott zu begegnen. Was für Mühe steckst du da rein, um deinem Gott zu gefallen? Und du stellst fest, es reicht nicht, wenn du auf dich selber guckst. Da ist immer noch so viel Versagen. Da ist immer noch so viel, was falsch ist, oder? Und unser großes Vorbild Paulus sagt, ich achte alles für Dreck. Ich achte alles für Dreck, das haut bei weitem nicht hin, was ich leiste. Ich achte alles für Dreck, wenn es nur um dich geht und deine guten Werke, wirst du nicht weit kommen in deinem Leben. Das haut alles nicht hin. Und Gott sagt das hier in der damaligen Zeit so bildlich, nimmt das ganze Libanonholz, holzt es ab, verbrennt es und opfert alle Tiere. Es reicht nicht aus für mich, es reicht überhaupt nicht aus. Und das Geniale ist, der Tod von Jesus Christus. Und diesem einen Mann, der hier auf dieser Erde gelebt hat, als Mensch und Gott zugleich, der reicht aus. Weil wir selber Gott niemals zufriedenstellen können. Das macht dieses Bild hier deutlich. Von diesem Allerhöchsten springt Gott selber in die Bresche. Und er gibt seinen eigenen Sohn hin für deine und meine Schuld. Und vielleicht ist uns das auch nochmal eine gewaltige Ermutigung, gerade in der ersten Stunde. Ich finde das jedes Mal neu interessant, wie Gott uns da neu groß wird, oder? Wir gucken da aufs Kreuz. Wir gucken nicht irgendwie auf ein niedliches Baby in der Krippe. Wir gucken auch nicht auf irgendwelche Wundertaten, die der Jesus gemacht hat. Also gucken wir auch durchaus drauf, natürlich. Wir gucken auch auf ihn als Baby. Aber im Zentrum steht das Kreuz. Im Zentrum steht das Kreuz. Warum, kann man sich doch fragen. Können wir da nicht was Schöneres nehmen? Können wir nicht was nehmen, was irgendwie ein bisschen einladender ist für Menschen, mit denen wir sonst konfrontiert sind? Ich hatte in den Sommerferien mit einem guten Freund ein Gespräch und er sagte zu mir, Thomas, das Kreuz kannst du gar nicht mehr bringen. Das stößt doch die Menschen nur vor den Kopf, das versteht doch keiner. Ich glaube, wenn wir uns so ein Kapitel vor Augen führen, wird das nachvollziehbar, oder? Warum das Kreuz da sein muss. Dass wir das Kreuz nicht einfach wegschaffen können. Dieses Kreuz, wo Gottes Sohn selber für unsere Schuld stirbt, weil wir nichts bringen können, weil wir ohnmächtig sind, weil wir diesem heiligen Gott nicht begegnen können, so wie wir sind. Wir sind viel zu oft zu stolz, um Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn wir zum Kreuz kommen dürfen, dann wissen wir, da ist genug. Da ist die Stärke für meine Schwachheit. Da ist Vergebung für meine Schuld. Da beginnt neues Leben, als Gottes Sohn stirbt. Und das ist beeindruckend. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, auf gar keinen Fall. Alle Tiere der Welt würden auch nicht hinreichen, um einen heiligen und gerechten Gott zufriedenzustellen. Überhaupt nicht. Aber Jesus Christus, der Jesus selber, der reicht aus als Opfer. Die Verse 17 bis 24, die werde ich jetzt einfach mal nur lesen, weil wir zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind. Aber da wird Gottes Größe der Erbärmlichkeit von Götzenbildern gegenübergestellt. Also 40 ab Vers 17. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt, hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sich schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Spricht der Heilige. Ich finde das so extrem beeindruckend. Wir Menschen versuchen so oft mit Notlösungen zu kommen. Jesaja macht das ja hier wirklich mit einer guten Prise Humor deutlich. Wir wählen uns ein Holz aus, was bloß nicht fault, damit es lange hält. Ein Holz, was nicht wackelt. Und so meinen wir, das Fundament unseres Lebens steht, oder? Aber was hält dich in deinen Notsituationen? Wer ist da, wenn es dir wirklich dreckig geht? Komm, zum Schluss wollen die Verse 26 noch mal bis zum Ende lesen. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Hebt zur Höhe eure Augen empor. Das war eigentlich mein Wunsch für diese Predigt, dass wir neu den Blick aufrichten auf den Herrn Jesus. Und der Hebräerbrief lädt uns dazu ein, dass wir hinschauen dürfen auf den Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass wir wegschauen, das beinhaltet das Hinschauen, wegschauen von all den Sachen, womit wir meinen, vor Gott zu glänzen. Dass wir wegschauen von all den Sachen, die uns runterziehen. Dass wir wegschauen von all dem, was uns Not bereitet, um uns neu unsere Blicke aufrichten zu unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Und er nimmt nochmal ein Bild, was eigentlich deutlich macht, dass wir hier passen müssen. Er nimmt die Sterne und er sagt, hebt einfach mal eure Augen hoch zu den Sternen, oder da sieht man die Sterne. Wer hat die da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Ich finde das beeindruckend. Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, er ruft sie alle mit Namen. Wie viele Sterne gibt's? Da gibt es unterschiedliche Angaben. Also 22 Nullen sollte die Zahl schon haben, die man da anführt. Manche sprechen von, jetzt muss ich selber mal gucken, die Zahl ist so kompliziert, 70 Trilliarden, genau. Davon gehen viele aus. Wer die Zahl sich mental nicht vorstellen kann, willkommen im Club. Ich glaube, das sprengt einfach unsere Vorstellungskraft. Und wir reden hier von einer groben Einschätzung. Also da sind wir Menschen ja komplett, leben wir hinterm Mond im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil wir das gar nicht feststellen können, wie viele Sterne es überhaupt gibt. Wir können das gar nicht ausmessen. Aber allein 70 Trilliarden, selbst wenn dem so wäre, würden wir es nicht auf die Kette bekommen. Und das Geniale ist, dass Gott sie nicht nur alle ruft, sondern sie alle mit Namen ruft. Beispiel Kinderfreizeit, 49 Namen. Versucht die mal innerhalb von einer Woche auswendig zu lernen. Ich habe ein Problem mit Namen, aber trotzdem, ich empfinde das eine Schwäche, die nicht in Ordnung ist, weil ich finde das ganz wichtig, dass man sich Namen merkt. Warum? Wenn mich einer mit Namen begrüßt, ist das ein Zeichen von Wertschätzung, oder? Dem bin ich nicht egal. Und Gott kennt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist unser Gott. Ich möchte schließen mit einer Stelle. Und noch einen kurzen Ausflug, genau, weil wir das hatten heute Morgen in Johannes 10. Das hatten wir an zwei Wortbeiträgen, kam Johannes 10 hier zum Ausdruck. Und das ist so wunderschön, dieses Kapitel. Johannes 10, wo uns der Jesus sich vorstellt als der gute Hirte. Und ich finde das beeindruckend, dass der Jesus sagt, die Schafe hören seine Stimme, die Stimme des guten Hirten. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Der Jesus ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Er kennt dich bei deinem Namen. Und dann heißt es weiter am Ende des Kapitels, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir wollen am Ende noch Psalm 147 aufschlagen. Das möchte ich uns mitgeben, einfach als Wunsch für die neue Woche, die begonnen hat. Weil das anknüpft an das, was Jesaja hier beschrieben hat. Im Psalm 147, da heißt es in Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Und genau das haben wir gerade bei Jesaja gelesen. Gott ist derjenige, der die Zahl der Sterne zählt, sie kennt, dafür sorgt, dass alles seine geordnete Bahn abläuft und er ruft sie alle mit Namen. Und jetzt lade ich einfach mal ein, ein Vers vorher noch zu lesen. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, ob du bei dieser Größenbeschreibung Gottes dir vielleicht die Frage stellst, sieht Gott mich überhaupt in meiner Not? Sieht Gott mich in meiner Angst? Oder ist er nur für die Zahl der Sterne da? Und dieser Psalm bringt das deutlich auf den Punkt, dass Gott nicht nur die Zahl der Sterne kennt und sie mit Namen ruft, sondern dass er dich ruft. In deiner Not, mit der du gerade konfrontiert bist, dass Gott die zerbrochenen Herzens heilt und ihre Wunden verbindet. Amen.